Velkommen. Wir alle hier im Raum kennen die Praxis und manche von uns praktizieren die schon nun einige Jahrzehnte.
Tutti quelli che siamo qui in questa sala conosciamo la pratica e alcuni di noi praticano già da decenni.
Und das, was wir hier Praxis nennen, ist ein ganz bestimmtes geistiges Training.
E quello che noi stiamo chiamando pratica è un specifico allenamento mentale.
Wir bringen Körper und Geist zusammen.
Uniamo corpo e mente.
Mit dieser Bewegung holen wir den Geist aus seiner Zerrissenheit, aus seiner Unruhe, aus seiner Verlorenheit heraus und fokussieren ihn auf den Körper.
Con questo movimento noi tiriamo fuori la mente dal suo essere separato, dalla sua confusione e lo focussiamo nel corpo.
So, dass Körper und Geist in Stille und Wachsamkeit und Achtsamkeit ruhen, so heißt es.
Così che corpo e mente si riposano, sono tranquilli nel silenzio e nella consapevolezza.
Und dieser Geisteszustand der Wachsamkeit, der Konzentriertheit im weitesten Sinne, bringt uns zu etwas, was es in dieser buddhistischen Tradition heißt, zu unserer wahren Natur.
E questo stato mentale di attenzione e di concentrazione ci porta a qualcosa che nella tradizione buddhista si chiama la nostra vera natura.
Und diese wahre Natur ist das, was ich jetzt immer wieder genannt habe, das klare Bewusstsein. Das Bewusstsein, das nicht abgelenkt ist, das keine Inhalte hat, das nicht wertet, sondern einfach nur jetzt hier.
Questa vera natura io la chiamo la nostra consapevolezza pura, quella che non è distratta, quella che sa di essere qui adesso.
Im tibetischen Buddhismus gibt es da eine schöne Beschreibung für. Das eine ist unser gewöhnlicher Geist. Das ist so, wie wir im normalen Leben denken, handeln, Vorstellungen haben, Befürchtungen, Glaubensbekenntnisse und ähnliches mehr.
Una cosa è la nostra mente normale, quella che nella vita quotidiana ha delle paure, delle preoccupazioni, delle idee.
Und dieser Geist, und ich brauche gerne das Wort, dieses geistige Konstrukt, genannt Sem, ist das diskursive Denken, das Unterscheiden und das Urteilen.
E questa mente, che si chiama Sem, e io lo chiamo anche un costrutto mentale, è la mente del giudizio e della differenziazione.
Und dieser Geisteszustand, der eben kein Konstrukt mehr ist, wird hier genannt Rigpa, die innerste Natur des Geistes.
E lo stato mentale che non è più un costrutto viene chiamato Rigpa ed è la natura più interiore della mente.
Das ursprüngliche reine Gewahrsein, die Intelligenz, die jenseits aller Begrenzungen stattfindet.
La consapevolezza primaria pura, l'intelligenza che è dietro tutto quello che manifesta.
Und es ist immer wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern.
Ed è importante che ci ricordiamo questa cosa spesso.
Die wahre Natur ist dieses Rigpa, diese reine Wahrheit, diese Intelligenz, die Offenheit.
La nostra vera natura è questo rigpa, l'intelligenza, l'apertura.
Aber wir werden im täglichen Leben im Wesentlichen aus unserem Sem, aus unserem Unterscheiden, Urteilen, Werten und Ähnlichem heraus geleitet.
Però di solito non riusciamo nella nostra vita quotidiana a uscire da questo Sem, dal giudicare, dal valorizzare, dal differenziare.
Und aus diesem Urteilen, Werten und Ähnlichem mehr handeln wir dann und erzeugen, was im Buddhismus genannt wird, Dukkha.
Guidati da questa mente giudicante, agiamo e così creiamo quello che il buddismo viene chiamato Dukkha.
Und da habe ich uns in diesen Tagen darauf hingewiesen und uns auch deutlich gemacht, was dieses Dukkha eigentlich ist. Man könnte dieses Ergebnis und der Anwendung unseres Urteilens, Bewertens und Einordnens auch nennen eine Art von, das heißt doch schon Ill-Being, eine Art von Unwohlsein, eine Art von Unruhe, eine Art von eine bestimmte Form und Art und Weise mit der Welt umzugehen.
Potremmo chiamare questo nostro agire in base al giudizio anche un malessere, un essere scomodo, un modo non tanto sano di gestire il mondo.
Dukkha ist also so ein ganz feines Empfinden, ein Erleben eines unseres Seins in dieser Welt.
Dukkha è una sensazione molto sentile, molto sottile, molto delicata del nostro essere nel mondo.
Das ist für westliche Menschen ganz schwierig zu verstehen und auch genau hinzuspüren, was damit gemeint ist.
Per le persone occidentali è molto difficile riuscire a cogliere bene questa sensazione.
Und da es für dieses Dukkha im Prinzip keine rechte Übersetzung gibt oder gegeben hat, haben die westlichen Menschen, die mit dem Buddhismus in Kontakt kamen, und das waren im Wesentlichen zunächst Missionare.
E perché non c'era una parola per Dukkha nelle lingue occidentali, le prime persone che sono andate in contatto con il buddismo, che erano i missionari,
christliche Missionare,
missionari
haben diesen Begriff übersetzt mit Suffering, mit Leiden, weil sie keinen anderen Begriff dafür kennen.
Hanno tradotto questa parola con suffering, con sofferenza, perché non conoscevano un'altra parola.
Aber Dukkha ist nicht Leiden.
Però Dukkha non è sofferenza.
Dukkha ist also ein ganz feiner, sensibler Geisteszustand, den wir mit vielen Worten beschreiben können, bis eben hin zu einem gewissen Unwohlsein in der Welt.
È una sensazione sottile, delicata, di non sentirsi tutto a suo agio nel mondo.
Leiden spricht eine Erfahrung an, die, ich möchte es mal so sagen, einen Zerstören, ein Zerbrechen unseres Seins ist.
La sofferenza indica una esperienza che un distruggere, un rompere il nostro essere.
Und deswegen wird er gerne eben auch und richtigerweise auch gebraucht in Kriegen, in bestimmten Katastrophen, dort wo Menschen unter unmenschlichen und nicht ertragbaren Zuständen zerbrochen und getötet werden. Suffering kommt aus dem Lateinischen, heißt sufferere. Also etwas tragen und darunter liegen, unter diesem Tragen, also etwas nicht Ertragbares. Es hat also eine völlig andere Dimension als Dukkha. Und wenn wir im Buddhismus von Dukkha sprechen, dann sagen wir nicht, dass es kein Leiden gibt. Nur mit dem Leiden sprechen wir etwas anderes an, was wir im Buddhismus mit Dukkha ansprechen. Und dann müssen uns das sehr, sehr, sehr genau, müssen wir das auseinanderhalten, sonst vermischen wir da geistige Ebenen. Ich denke immer wieder darüber nach, weil ich immer wieder höre, ja, aber wo ist das mit dem Leiden und wie können wir das Leiden verhindern? Ich sage, no, das habe ich nicht gesagt, ich rede von Dukkha. Und diese beiden Erfahrungen haben sicherlich irgendwo eine kleine, feine Überschneidung, nämlich dann, wenn etwas für den einen nicht mehr ertragbar ist, wenn er schon das Empfinden hat, er zerbricht und kommt in eine unmenschliche Notlage. Die für den anderen, der in diesem Falle eben aus dem Buddhismus und einem geistigen Training kommt, keine Notlage ist. Man kann zum Beispiel regelrecht zerbrechen und in einer fast nicht ertragbaren Form leiden, wenn zum Beispiel die Mutter stirbt oder irgendetwas in der Richtung passiert.
Una persona, per esempio, può essere distrutto dalla morte della madre.
Und der andere verbindet das mit einem, ich will schon sagen, normalen menschlichen Erleben, ja, dem er auch mit einem gewissen Dukkha gegenüber begegnet, aber zerbricht deswegen nicht daran. Deswegen, ich hoffe, ich mache das deutlich, ja? Wir müssten uns gerade als Europäer und Westerner noch sehr viel damit beschäftigen, was ist der Unterschied zwischen Leiden und Dukkha, und das ist ein gewaltiger Unterschied. Aber er hat eben Grenzwertigkeiten. Wir sprechen also hier von Dukkha. Und da Dukkha eine geistige Dimension ist, die dadurch entsteht, dass wir in einer bestimmten Form mit der Welt, mit dem Sein umgehen, geht es also in unseren Betrachtungen darum, zu erkennen, was ist diese Form, was ist diese Art, mit der Welt umzugehen und wie können wir das anders machen.
E perciò è bene guardare come qual è questa forma di comportarsi verso il mondo e come si potrebbe fare diversamente.
Denn alle Menschen, ob sie nun Christen sind oder Buddhisten, möchten weder Leiden noch Dukkha erfahren.
Perché tutte le persone, se siano cristiani che buddhisti, non vogliono soffrire né sperimentare il Dukkha.
Und sowohl der Dalai Lama wie auch Thich Nhat Hanh brauchen gerne diese beiden Begriffe nicht ganz differenziert, jetzt drücke ich es mal vorsichtig so aus. Und man muss dabei gut verstehen, dass Thai im Prinzip aus einem christlichen Land kommt. Die Buddhisten in Vietnam sind die Minderheit. Und er selbst durch den Krieg ein immenses Leiden auch gesehen und erlebt hat. Was für mich nicht gilt. Und deswegen kann ich ganz anders über Leiden und Dukkha sprechen. Und für die meisten von uns gilt das nicht. Das Aufheben von Dukkha, also sagen wir mal das Ende von Dukkha oder das Gegenteil oder wie man will,
l'eliminare la fine o il contrario di Dukkha,
ist Sukha. Nicht? Dukkha, da hört man das Ka und in dieses Ka ist diese Situation, dass Achse und Narbe aufeinanderreihe, also diese Situation Achse und Narbe, ja?
Nel Dukkha si sente questo Ka e questo Ka descrive la situazione tra l'asse e il morso.
Gut, wenn die beiden nicht richtig zusammenpassen, aus welchen Gründen auch immer, wenn da Reibung entsteht, ist es das Du.
Se c'è frizione
und wenn das reibungslos geht, das sagt man so schön, ja, wenn das also wirklich so miteinander fließt, sagt man zu. Und wiederum die Bezeichnung, die so dem Westen entgegenkommt, Sukha ist nicht Glück. Sukha ist nicht Happiness. Und damit hebt es nicht das Leiden auf. Leiden und Happiness gehören zu einer bestimmten Ebene, während für uns im Buddhismus die Ebenen heißen Dukkha und Sukha. Und damit lasse ich heute den Unterschied zwischen Buddhismus und Christentum stehen. Der ist so gewaltig, dass ich sehr oft sage, der Buddhismus wird im Westen nie ankommen. Nie.
Perciò lasciamo perdere la differenza tra buddismo e cristianesimo perché è così enorme che probabilmente il buddismo nell'Occidente non arriva mai più.
Nur noch einige wenige Worte, es liegt mir einfach, das noch mal ein bisschen deutlich zu machen. Im Christentum ist dieser Geist, von dem wir sprechen, dieser klare, ungeformte, aber formende, also der formen kann, Geist, ausgelagert nach draußen und nennt sich Gott. Es ist eine Kraft da draußen, ja, die wir als Menschen nie erreichen, sondern nur über bestimmte Mechaniken und Gnadensgeschichten und Ähnlichem uns dem wieder nähern können, aber nie dem ähnlich sind oder gleich sind. Der Einzige, der da ein bisschen mit herumgespielt hat, auch unvorsichtig, war Meister Eckhart, der etwas von Gotteserfahrung oder so ähnlichen Dingen gesprochen hat und deswegen auch nur durch den Tod der Verurteilung entgangen ist. Wir sind also immer von Gott, das heißt von der klaren, offenen, bewussten, nicht geformten Geistesstruktur getrennt.
Perciò siamo sempre separati da questa struttura chiara, aperta, non formata di intelligenza.
Und wenn ich das so ausdrücke, verstoße ich natürlich schon durch in immenser Weise, vor allem gegen den katholischen Glauben, für den dieser Gott eine personifizierte Form ist, mit der ich persönlichen Dialog eingehen kann. Man kann sich, so sagt dieser Gott, ihm nur in gewisser Weise nähern, sozusagen gottesfürchtig sein und sich sozusagen annähbar machen, indem wir die Gebote, die er uns gegeben hat, halten. Der Kern der christlichen Religion ist also ein Verhalten, das durch die 10 Gebote definiert ist. Und je mehr man sich daran hält, umso näher ist man Gott, aber man wird es natürlich nie. Es ist also eine Aufforderung, nein, es sind Gebote, sich in einer bestimmten Form zu verhalten. Es besteht also keinerlei Überlegung, ob man das psychologisch oder physisch oder wie und so weiter kann. Es ist also keinerlei psychologische Voraussetzung. Es wird auch nicht gefragt, ob man dazu in der Lage ist, sondern man wird gefragt, tu das. Und wer sich nicht daran hält, aus welchen Gründen auch immer, ja, wird verurteilt. Im Buddhismus gehen wir völlig anders vor. Wir haben keine ausgelagerte Form, es gibt also keinen Gott, sondern dieser Geist, der sonst ausgelagert ist, unsere wahre Natur, ist der Kern.
Non c'è una forma esteriore, un Dio, ma questa mente, questa intelligenza è il nostro nucleo vero.
Und das ganze Training ist ein psychologisches, geistiges Training, uns zu diesem Kern hinzubewegen, also eine innere Entwicklung durchzugehen.
L'allenamento è di avvicinarsi a questo nostro nucleo, di seguire un sviluppo interiore.
Es gibt also keine Gebote, wie wir uns verhalten sollen, sondern Hilfestellungen, uns so zu verändern, dass wir uns danach richten können, von innen her.
Perciò non ci sono dei comandamenti, ma dei stimoli e delle indicazioni. come possiamo fare per svilupparci sempre verso la nostra.
Deswegen habt ihr zum Beispiel gestern von mir gehört, schon sehr außergewöhnlich sozusagen, dass ich gesagt habe, es gibt keine Egoisten, sondern es gibt nur Menschen mit einem so kleinen Geist, dass sie sich nicht anders verhalten können. Wir gehen also immer von einer Entwicklung aus, von einer geistigen, auch man könnte schon fast sagen, psychologischen Entwicklung. Das hat im Westen dazu geführt, dass der Buddhismus immer sehr nah mit der Psychologie verbunden wird. Man spricht dann auch von buddhistischer Psychologie und ähnlichen Dingen. Das ist wiederum völliger Unsinn. Wir haben keine Psyche. Wir haben einen Geist. Und deswegen hat Baker Roshi, ein damaliger Nachfolger von Suzuki Roshi, einmal gesagt, wir sprechen im Buddhismus nicht von Psychologie, sondern von Mindology. Ich hoffe, ich mache das deutlich. Ja? Es sind nur wenige Worte des Unterschiedes, aber die sind so gravierend, dass wir uns wirklich darauf besinnen müssen, was ist Dukkha, wie entsteht es, was hat es für Ursachen und wie können wir es so verringern, dass wir in den großen Geist kommen. Okay. Was ist nun die Ursache von Dukkha? Und das haben wir jetzt schon oft genug gehört.
Qual è allora la causa del Dukkha? Questa cosa l'abbiamo già sentita tante volte.
Ist es ein ganz bestimmter Geisteszustand oder sagen wir mal ein geistiges Konstrukt? Das aus Elementen besteht. Eine typische Denkweise auch im Buddhismus, dass alles aus Elementen entsteht und das Ganze immer nur aus diesen Elementen. Also ist auch der Geist, besteht aus Elementen. Und der klassische Ausdruck dafür heißt, mental factors, also mentale Faktoren. Und davon gibt es klassischerweise ca. 50. Die sogenannten heilsamen und unheilsamen Geistesfaktoren. Ja. Die sich in den verschiedenen buddhistischen Traditionen leicht unterscheiden. Aber das Besondere daran, es gibt eben Faktoren, geistige Faktoren, die diesen großen, klaren, bewussten Geist blockieren. Und es gibt geistige Faktoren, die ihn sozusagen durchlässig machen. Also es wäre so, das eine sind dicke schwarze Wolken und das andere so Schäfchenwolken am Himmel.
Ci sono altri fattori che lo rendono trasparente, è come se ci fossero gli uni delle nuvole grandi, grosse.
Und das ist das Grundübungswerk im frühen Buddhismus. Bis hin auch zu Teilen des späteren Buddhismus, des Mahayana. Aber und man lernt dann, wenn man in dieser Tradition sich übt, diese Faktoren auswendig. Das heißt, man verinnerlicht sie. Es ist eine Praxis auch im Beginn der Ausbildung des tibetischen Buddhismus. Der tibetische Buddhismus beginnt mit einem theravadischen oder frühen Buddhismus-Training. Und die jungen Mönche, die meistens eben mit 6 Jahren in die Klöster kommen, müssen diese Dinge auswendig lernen mit den entsprechenden genauen Beschreibungen, was das nun ist. Neid ist und dann kommt, solange Eifersucht ist, dann ist, kommt das lange. Ja? Ich habe eins dieser Übungsbücher, Schulbücher da. Und ich kann euch nur sagen, ihr seid Gott begnadet, dass ihr das nicht machen müsst. Aber dahinter steht ein ganz klares Geistestraining, ein sehr hartes Geistestraining. Wenn du so denkst, wenn dieser mentale Faktor auf deinem Geist ist und dein Verhalten dirigiert, bist du mit einem negativen Geistesfaktor verbunden. Und du sollst alles tun, was irgendwie in deiner Macht steht und wenn es über Jahrzehnte hinweg ist, so nicht zu denken, also diesen mentalen Faktor sozusagen auszumerzen. In der tiefen Erkenntnis, dass dieser Geistesfaktor dich daran hindert, den großen Geist zu erleben. Das ist die ganze Motivation. Und die ist bei diesen Menschen immens. Die wollen dorthin, also dürfen sie so nicht denken, oder? Logisch. Hört ihr noch einmal den Unterschied zwischen christlichem Denken und buddhistischem Denken? Die einen sagen, du sollst nicht das tun, und die anderen sagen, du sollst nicht so denken. Ist das klar?
Sentite bene la differenza tra il cristianesimo e il buddismo. Gli uni dicono, tu non devi fare questo, e gli altri dicono, non devi pensare questo.
Also auf der einen Seite ist die Motivation, dort ist etwas, wo ich hin will, in den großen Geist, manchmal auch genannt Befreiung oder Erleuchtung. Also sollte ich so nicht denken. Und auf der anderen Seite werden mir positive mentale Faktoren erwähnt, in denen ich mich einüben kann und damit sozusagen diesem großen Geist Raum und Möglichkeit geben.
Und auf der anderen Seite sind es Faktoren mentale positive, die mir quasi mi dovrei allenare per dare spazio a questa mente grande.
Das war die klassische Vorgehensweise vom Buddha selbst.
Questo è stato l'approccio del Buddha stesso.
Man können sich die Italiener daran erinnern, im letzten Bodhi-Tree-Vorträgen im Avalokita habe ich damit begonnen, dass der Buddha aufgeschrieben hat, wenn du so denkst, geht es nicht. Und wenn du so denkst, geht es. Könnt ihr euch an sowas daran erinnern? Ja, erster Vortrag. Das ist der klassische Beginn eines ganz klassischen buddhistischen Trainings, das zum frühen Buddhismus gehört und das wir grundsätzlich alle beherrschen sollten, in gewisser Weise.
Questo è l'inizio di un allenamento classico buddista che dovremmo tutti padroneggiare in qualche maniera.
Ich würde denken, wir haben das doch auch Italienisch, ne?
Jo, ne?
Und ihr könnt ja dann, wenn jetzt Leute sich melden, schickt mir das mal per E-Mail zu, schon irgendwie ein Gefühl dafür kriegen, wie groß das Interesse ist. Aber ihr müsst mir das nicht weiter erzählen. So, aber im klassischen Buddhismus, und damit ist von meiner Seite immer der Theravadische, der frühe Buddhismus gemeint, ist das der Weg heraus aus dem Zen.
Per il buddismo classico, che per me è il buddismo Theravada, è questa la via fuori dal Zen.
Also, ich tue alles, um mich aus diesem Denken herauszubringen. Und wie es dann auch heißt, jemand, der das tut, denkt so nicht mehr und denkt nur noch so und hat diesen mentalen Faktor nicht mehr und hat nur noch die mentalen Faktoren, ja?
E tutto per portare fuori le persone da un certo modo di pensare, perché si vede da quando una persona si comporta così, non ha più questo fattore mentale.
Und wenn man das lange und gründlich genug tut, und das kann sogar mehrere Leben dauern, bis man das so aus dem mentalen Kontinuum rausgeklopft hat, ja? Dann ist man ein Arahant. Arahant oder Arahat. Also ein Befreiter, ein im weitesten Sinne Erleuchteter, der eben alles das, was wir denken, Gier, Hass, Verblendung und nicht mehr hat. Das ist die klassische und auch für uns geltende Definition des Ziels, das dann vom Buddha genannt wurde, Nirvana.
Questa è la definizione classica della meta che il Buddha ha chiamato Nirvana.
Ich lese es gerade noch mal auf Englisch vor.
Ora ve lo leggo ancora in inglese.
A state of mind that is free from craving, anger, and other afflicting states.
Uno stato mentale libero da
attaccamento. Ich sag's jetzt nochmal deutsch, ja? Es ist ein Geisteszustand, der frei ist von Gier, Hass und Verblendung.
Uno stato mentale che è libero di avidità, odio e illusione.
Und weil das so ist, ist dieser Mensch mit diesem Geist frei von jeglicher Tendenz, Dukkha zu erzeugen.
Una persona che ha questo stato mentale è libero di non crea più dukkha.
Denn wir erzeugen Dukkha eben durch dieses haben wollen, ablehnen und ähnliches mehr, ja? So einfach ist das. Also man nehme das mit nach Hause, tu das unter das Kopfkissen. Ja. Und schau mal ab und zu hinein, wie Nirvana beschrieben wird. Da möchten wir alle hin. Aber das ist so ähnlich, wie immer Leute hier sagen, das ist ja wie ein Paradies. Und Helga sagt, dann ist komisch, aber keiner will hier leben. So ist das mit Nirvana auch.
Ja.
A state of mind, ein Geisteszustand, frei von all diesem, der kein Dukkha mehr erzeugt, aber diese Mühe. So. An dieser Stelle stehe auch ich ein wenig. Es ist uns, ich habe hier eins vergessen, nochmal deutlich zu machen. Wir haben also zwei unterschiedliche, wenn man so will, Geisteszustände. Das eine ist dieser Geisteszustand, ich habe ihn jetzt aus dem tibetischen Buddhismus, Sem, des Unterscheidens, des Wertens und so weiter und so weiter. Und dieses geistige Konstrukt nehmen wir systematisch Stück für Stück und Mentalfaktor für Mentalfaktor auseinander, bis eines Tages die alle verschwunden sind und wir sind befreit. Okay? Und das ist die Grundlage auch heute noch des tibetischen Buddhismus, ist die Grundlage des theravadischen Buddhismus in Sri Lanka, Thailand und ähnlichen mehr. Und das führt schon zu einer gewissen Anstrengung und Rigidität und Bemühung, nun diese ganzen schwierigen Geisteszustände aus dem Bewusstsein herauszukriegen. Und dann gibt es eben diesen anderen Ansatz oder das andere Bewusstsein des Rigpa, die wahre Natur, die ja schon da ist. Und es hat sich da herum eine andere buddhistische Tradition, ein anderes buddhistisches Training gebildet. Das auf diese wahre Natur direkt zugreift. Das eine nennt man den graduellen Weg, der Stück für Stück systematisch uns befreit. Und der andere ist dann der direkte oder plötzliche oder schnelle Weg. Unsere Praxis gehört zu der zweiten Tradition. Ich setze mich hin, bringe dieses ganze Konstrukt zusammen mit Körper und Geist, bringe Körper und Geist in die Bewusstheit und Ruhe in der wahren Natur. Das hört sich ein bisschen einfacher an. Man muss ja nur ab und zu hier 20 Minuten auf dem Kissen sitzen. Aber ganz ehrlich gesagt, wesentlich wirkungsloser. Denn in dem Moment, wo wir aufstehen, ist der Sam wieder da. Das heißt also, und der Meditationslehrer, der das immer wieder deutlich macht, ist Trungpa Rinpoche, wir müssen beides praktizieren. Das eine ist also sozusagen über die Wolkenschicht weg. Wie hieß das früher? Über den Wolken muss die Freiheit grenzenlos sein. Das ist unsere Praxis. Und das erste ist durch die Wolken durch und beiseite tun, damit man da durchgucken kann. Heute stelle ich euch also im Wesentlichen erstmal die klassische, gängige und sicherlich effektivere Form vor, systematisch mit diesem Geisteszustand, der befleckt ist, der Probleme hat und so weiter, uns auseinanderzusetzen, uns mit dem anzufreunden und so weiter und so weiter. Ja? Man unterscheidet also die buddhistischen Schulen im Wesentlichen eben in diese beiden Ansätze. Das eine ist der graduelle Weg, früher Buddhismus. Und irgendwann kam jemand auf die Idee, dass es sagte, ja die Klarer, der klare Geist ist in uns, also warum gucken wir uns ihn nicht gleich an? Das geschah damals in China, im Chan-Buddhismus, und das spaltete sich dann in den nördlichen und den südlichen Buddhismus aus, und wir gehören. Zu beiden. Es ist die einzige Schule, die beide Praktiken durchführt. Einfach deswegen, weil Vietnam kulturell von China beeinflusst ist. Also zum Chan-Buddhismus oder zu diesem plötzlichen Erwachens-Buddhismus gehört. Während das südliche Land dazu, ich meine mal den Staat, weiß jemand nicht mehr, wer das ist, Süden von Vietnam, das war ein klassisches Theravada-Buddhismusland. Und Thai hat diese beiden Aspekte des einen und des anderen miteinander verbunden, und das Ganze nennt sich dann Unified Church. Es Es gibt in Vietnam nur zwei Klöster, die zum plötzlichen, zum Zen-Buddhismus gehören. Das eine, in dem Thai groß geworden ist, und ein anderes südlich davon.
Ci sono soltanto due monasteri in cui viene praticato il Zen Buddhismo in Vietnam. Uno dove Thai è cresciuto e un altro.
Aber Thai selbst hat einen gewissen spirituellen Durchbruch bekommen im theravadischen Buddhismus durch die Anwendung von Shamatha, von Satipatthana, Anapanasati und ähnlichen Dingen mehr, die es im der anderen Buddhismus nicht gibt. Wir praktizieren also hier Satipatthana, Anapanasati und ähnliches mehr. Das würde jemand im Chan und im Zen nie tun. Du findest das Vipassana nicht in seinem Zen-Kloster. Absolut out. Das ist des Teufels. Anapanasati. Auch beides. Satipatthana und Anapanasati. Und andersrum, du wirst in einem theravadischen Bereich, dort wo Anapanasati und Satipatthana gelehrt wird, nie die Prajnaparamita-Sutra lesen. Form ist Emptiness, Emptiness in Form. Da verlassen die alle die Halle. Das ist Emptiness. Und das ist des Teufels. Da hat mich mal einer angegriffen. Was ist? Das macht die auch. So. Das war mir heute so wichtig, euch deutlich zu machen.
Ja.
Dieser Geist, Sem, entsteht wiederum aus einem bestimmten Urzustand, genannt Avidya, die Dinge nicht richtig sehen. Und das war die eigentliche Erkenntnis des Buddha in dieser berühmten Situation oder Nacht der Erleuchtung. Er hat das gesehen, wie dieses Avidya beginnt zu wirken. Ich lese euch das gerade mal vor. Weil es Unwissenheit gibt, also die Dinge nicht klar sehen, sich vorzustellen, dass diese Welt einem befriedigt und erfüllt, was durch die Unbeständigkeit nicht geht, das wissen wir alles. Jetzt wird es schwierig, ich höre jetzt, mach jetzt Stück für Stück. Also Unwissenheit ist im Prinzip die Vorstellung, dass diese Welt und die Inhalte dieser Welt ausreichend sind, um mich zu befriedigen, um mich zu erfüllen.
Ignoranza significa che io ho l'idea che le condizioni di questo mondo sono sufficienti per soddisfarmi.
Es ist aber ein irriges Bewusstsein. Es ist falsch. Aus diesem irrigen Bewusstsein entsteht eine Aufspaltung zwischen dem, dir und mir, also der Dualismus.
Da questa consapevolezza falsa c'è una separazione in io e me, da questo si sviluppa il dualismo.
Und dadurch entstehen Empfindungen, das möchte ich und das möchte ich nicht, also Gefühle. Und darauf entsteht wieder Begehren, haben wollen oder ablehnen. Und das ist das Leiden. Und damit fangen wir wieder von vorne an. Wenn ich diese Dinge so für mich sehe, für mich, habe ich keine Chance. Denn einer der wesentlichsten Faktoren, die mich an dieses Dasein, an dieses leidvolle Dasein fesseln, also die wesentlichste dunkle Wolke, die vor der Erleuchtung schwebt, ist ein Geistesfaktor, der als erster ganz oben steht. Und er heißt Anhaften. Und das tue ich. All diejenigen, die das hier so geschrieben haben und auch praktiziert haben, kannten nicht die tiefe emotionale Bindung an anderes Wesen, das so tief war, dass das Anhaften entstand. Und manchmal, wenn Helga so richtig in das theravadische Milieu einsteigt, dann schaut sie mich in gewisser Weise strafend an und sagt, du haftest an. Weißt du, dass du damit keine Chance hast, erleuchtet zu werden? Und ihr glaubt es mir hoffentlich, dass ich dann sage, ja. Ihr könnt daraufhin verstehen, dass fast alle unserer spirituellen Vorfahren auch heute noch Dalai Lama, Thich Nhat Hanh und wie sie alle heißen, alle diese tiefe emotionale Bindung nicht kennen, sie von vornherein nicht durchgeführt haben oder instinktiv ablehnen. Okay. Also ihr könnt jetzt euch entscheiden. Es gibt da noch mehr solcher dicken Blockaden. Ja, müsst ihr mal drüber schauen. Das ist schon, das kann schon, zum Beispiel Selbstzufriedenheit. Oder Stolz. Also wenn du dich dabei erwischst, dass du sagst, Mensch, das habe ich aber toll gemacht. Bist du draußen. Und es gibt also, wie gesagt, eine ganze Latte hier. Das sind über 30. Und da habe ich einige von. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich werde mich nicht bemühen, die loszuwerden. Die loszuwerden. Deswegen setze ich sogar so stark auf die Praxis der direkten Erleuchtung. Okay, verstanden, ja? Ihr auch, ne? Ja, gut. Tai ist mal gefragt worden, wohin gehören wir? Und er hat natürlich gesagt, zu beidem. Tai gehört immer zu beiden. Zu beiden. Er will nicht unterscheiden. Also das ist beides gut. Und dann haben doch einige insistiert, da muss es doch eine Tendenz geben. Und er hat sich für den graduellen Weg dann entschieden. Ja, kannst dich noch daran erinnern. Er hat ganz klar gesagt, wir haben das Schwergewicht auf dem graduellen Weg. Und wo ich das Schwergewicht habe, habe ich ja eben deutlich gemacht. Deswegen muss ich den Weg oder diese Vorgehensweise nicht erläutern. Aber ich werde morgen dann nochmal deutlich machen, was das impliziert, wie viel wir daran arbeiten müssen. Und was dann immer doch noch passieren muss, damit wir auf diesem Weg zum Ziel gelangen. Man sieht das gut bei japanischen Meistern, dass auch 30 Jahre Sitzen nicht unbedingt zur Erleuchtung führt. Deswegen ist auch das ein spannendes Geschäft. Aber es hat darüber hinaus noch einen. Und es hat darüber hinaus auch noch einen immensen Erfolg. Aus diesem offenen Geist heraus entstehen dann die grenzenlosen Geisteszustände.
Da questa apertura mentale si possono sviluppare gli stati mentali incommensurabili.
Und die können wir schon wieder praktizieren, also üben.
E questi si possono praticare e ci si può allenare.
Und damit ziehen wir noch ein kleines bisschen. Das machen wir morgen mal. Okay? Gut. So, und ich hoffe, ist jetzt okay, war ich zu schnell, ne? Ja, hast du. Ja, und ich hoffe, ich habe euer Verständnis für meinen Weg.
eine Gesprächsrunde.